Hallo und herzlich willkommen zum Cannapendium Podcast. Mein Name ist Tim. Mir gegenüber sitzt wie immer Tim.
Hi!
Und das ist der zweite Teil vom Interview mit Sebastian von Podpodres.
Genau.
Grüß dich.
Hallo.
Hi. Heute werden wir ein bisschen spezifischer in das Thema Crow gehen, weil die letzte Folge haben wir besprochen, wer du bist, wie du das geworden bist, was du jetzt bist. Und ja, heute wollen wir natürlich ein bisschen mehr von dir hören zum Thema Crowing. Ich hoffe, du bist vorbereitet.
Wir checken jetzt erstmal, ob du Ahnung hast.
Genau.
Vorbereitet, immer ready.
Ja, das ist das Schöne an dir. Gut, um direkt in die Materie einzusteigen. Ja, also ich bin selber sehr neugierig, was das Thema Hydroponik zum Beispiel angeht. Ja, das ist ein Thema, das wir bisher noch überhaupt nicht besprochen haben. Und du hast ja mit deiner Purple Queen von Royal Queen Seeds war es, die du in Deep Water, war das glaube ich, Hydro?
Deep Water Cultivation.
Genau, gegrowt hast ja einen Mega-Hit gelandet mit dem Ding. Erzähl mal.
Ja, das war eigentlich nur, Hydro war immer zum Spaß erstmal, zum Probieren, weil dann klar Erde, Koko, alles versucht und dann mal Hydroponics versucht. Und am Anfang andere Strains versucht, war immer gut eigentlich, war immer überrascht, wie schnell die wachsen, vor allem vegetative Phase extrem schnell und wie solide die dann auch in Blüte sind. Und ich habe mir dann damals so einen Eimer gekauft, so einen DWC-Eimer mit irgendeinem billigen Stein drin, eine Luftpumpe und das war's. Mhm. Und versucht mit irgendeinem Dünger das irgendwie am Laufen zu kriegen und mal zu sehen, was passiert.
Ich verstehe gerade übrigens nur Bahnhof. Keine Ahnung von was.
Ja. Ja, aber das ist ein guter Punkt.
Das ist das Gute. Ja.
Vielleicht sollten wir im Thema Hydro mal ein bisschen spezifischer drauf eingehen. Was ist Hydro überhaupt?
In Hydroponics wächst die Pflanze praktisch ohne Substrat. Die wächst ohne Erde, ohne Koko. Die wächst praktisch, die Wurzeln wachsen direkt ins Wasser rein. Der Vorteil ist, dass man im Wasser keinen Widerstand hat. Und im Hydroponics werden Luftpumpen verwendet praktisch, um Sauerstoff reinzupushen ins Wasser. Und dadurch wächst die Pflanze extrem schnell, weil die Wurzeln keinen Widerstand haben. Also sie müssen nicht wirklich arbeiten, die gehen einfach, die schwimmen praktisch die ganze Zeit in Dünger, Wasser und Dünger.
In der Nährstofflösung im Endeffekt. Ja.
Ja. Sieht dann aus wie so eine große Qualle, oder?
Ja, mehr oder weniger. Und dadurch hat man halt den Vorteil, dass alles schneller wächst und kommt drauf an, was für eine Größe von System man wählt, auch alles größer wächst. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe auch Hydroponics-Systeme zum Spaß gehabt in Einmachgläser, also 4 Liter Einmachgläser. Und was man aus 4 Liter in Wasser rausholen kann an Pflanzengröße im Vergleich zu einer Pflanze in einem 4 Liter Pot in Erde oder 4 Liter Topf in Erde, das sind Weltenunterschiede, was da geht, weil die einfach die Nährstoffe direkt aufnehmen, wenn alles passt, wenn alle Faktoren richtig sind, dann geht das alles sehr rapide. Also Hydroponics ist nichts anderes als eine Pflanze ohne Substrat zu ziehen.
Okay, aber das klingt auch so, als könnte man da einige Fehler machen, also als ob das ein bisschen instabiler wäre, als wenn man es jetzt in einem Medium wie zum Beispiel Erde anbaut.
Der größte Unterschied ist eigentlich, dass man in Erde immer einen Buffer hat. Also wenn man in Erde anbaut, dann ist der pH-Wert nicht so wichtig wie im Hydroponics, weil im Wasser ändert sich der pH-Wert ständig. Mhm. Also heißt, man muss mehr Zeit damit verbringen, den pH-Wert zu kontrollieren und natürlich, man muss mehr aufmerksamer sein. Aber wenn man da ein paar Sachen beachtet, ist eigentlich, würde ich sagen, fast einfacher. Wenn man ein gutes Setup hat, kann es einfacher sein, als sogar in Erde zu ziehen. Wenn man natürlich höheren Ertrag hat, größere Pflanzen und schnellerem Wachstum auch. Aber natürlich muss man erstmal die ganze Thematik verstehen, um mit Hydroponics anzufangen. Mhm. Weil wenn die Faktoren nicht stimmen und pH-Werte nicht stimmen und so weiter, dann wächst auch nichts. Also man muss wirklich, Hydroponics ist für jemand, der wie sagt man, Liebe zur Pflanze hat und mal wirklich Arbeit reinstecken will, um zu sehen, was passiert.
Nichts für nebenher, Mensch.
Nee, also kann man nicht stehen lassen und dann hoffen, dass es wächst, so wie in Erde zum Beispiel.
Mhm, okay.
Also muss man jeden Tag kontrollieren und so weiter.
Mhm. Jetzt ist es auch wichtig, du hast gerade eben gesagt, da werden so Steine reingelegt, da redest du wahrscheinlich von so Sauerstoffsteine, wie man es ja auch im Aquarium vorfindet.
Ja, genau das Gleiche. Und dann wird Sauerstoff in dem Behälter gibt es ganz verschiedene. Es können Eimer sein, das können riesige Container sein, wo man 5, 6 Pflanzen gleichzeitig drin ziehen kann.
Mhm.
Und dann wird einfach Sauerstoff reingepumpt praktisch ins Wasser.
Dass die Pflanze eben nicht ertrinkt, weil sie das ja tun würde, wenn sie keinen Sauerstoff über die Wurzeln aufnehmen könnte.
Die wird schon noch überleben, aber die wird langsamer wachsen. Also ich hatte auch Hydro-Eimer ohne Luftzufuhr, sage ich mal, und das funktioniert, aber das ist natürlich nicht das Gleiche.
Ja.
Die braucht Sauerstoff und deswegen ist ja auch zum Beispiel, wenn man Erde anbaut, wichtig, dass man eine leichte Erde hat für Cannabis, dass genug Sauerstoff hinkommt. Deswegen funktionieren ja auch Stofftöpfe so gut, weil die Wurzeln ständig, sage ich mal, mehr Sauerstoff kriegen als in Plastiktöpfen.
Okay, jetzt Hydro ist ja nicht immer gleich Hydro. Ja? Also es gibt ja viele verschiedene Systeme, was Hydro angeht. Gibt es ja unter anderem, also ich kenne die deutschen Bezeichnungen, das Docht-System, die Tiefwasserkultur oder die Deepwater-Culture, was du jetzt gerade uns erzählst.
Ja.
Ebbe-Flut-System, Tropfsystem, Nährstofffilmtechnik, also die NFT-Technik, Aeroponik. Warum hast du dich für DWC entschieden?
Weil es das einfachste System ist und, glaube ich, auch am meisten die Fehler vergibt, die man vielleicht machen kann.
Mhm.
Weil man, also meine Empfehlung wäre für jeden mindestens 20 Liter Behälter.
Ja.
Dass man ein bisschen Spielraum hat. Wenn da mal was nicht stimmt, dann hat man trotzdem noch genug Nährstofflösung im Behälter und so weiter. Also NFT zum Beispiel geht auch, aber alles meiner Meinung nach mit mehr Aufwand verbunden. Funktioniert natürlich, weil ist ja genau das gleiche Prinzip.
Ja.
Das Wasser fließt halt an den Wurzeln vorbei. Aber DWC ist einfach, ist günstig, also kann jeder zu Hause probieren. Und wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt kein System kaufen, ganz einfach. Eine Aquariumpumpe mit einem Stein, Einmachglas, so groß wie möglich, 5, 6 Liter. Und dann kann man mit dem schon anfangen. Und da kann man tatsächlich aus so einem kleinen Setup, kann man tatsächlich schon eine relativ gute Pflanze ziehen. Also mit 5 Liter geht schon einiges.
Okay, wenn du jetzt sagst Einmachglas, ich meine, die sind ja durchsichtig. Ist nicht wichtig, dass Wurzeln im Dunkeln bleiben?
Ja, das sowieso. Die müssen auf jeden Fall gecovert werden von außen. Ich habe mir da immer so aus dem gleichen Material praktisch, aus dem die Grow Tents gemacht sind,
ja,
habe ich mir dann was draus gebaut, um die zu bedecken, dass natürlich kein Licht an die Wurzeln kommt.
Mhm.
Das Wichtigste ist natürlich, dass wirklich kein Licht hinkommt, weil sonst wird es grün und hat man Algen und so weiter und dann funktioniert das nicht.
Okay, ja.
Also der Container, das ist auch eine Sache, im Hydroponics muss immer lichtdicht sein. Also da soll kein Licht reinkommen, aber nicht mal ein bisschen, weil dann geht es schon los mit Problemen.
Okay. Ja, dann lass uns doch direkt mal über den Aufbau von so einem, in dem Fall jetzt DWC-Hydrosystem, reden. Ja, also wir hatten es jetzt, wir haben einen Behälter, wir haben eine Aquariumpumpe, wir haben einen Luftstein, aber wie ist denn die Zusammensetzung? Also
erstmal, man hat den Eimer oben drauf, die kommen meistens, wenn man so ein Kit kauft, die haben oben einen Deckel drauf mit einem Ausschnitt für so einen Netzkorb. Ich würde den Samen in Steinwolle starten, erstmal.
Mhm.
Geht meistens gut mit nur Wasser. Ich habe immer ein bisschen Dünger dazu, nur ein klein wenig, dass ein bisschen Nährstoffe drin sind. Und dann mit Tonkügelchen füllen und die Steinwolle praktisch, sobald der Seedling Wurzeln macht, in die Tonkugel rein. Und dann am Anfang, weil natürlich der Abstand von dem Netzkorb zum Wasser relativ hoch ist, muss man vielleicht noch von Hand ein bisschen gießen, sage ich mal.
Ja.
Okay. Da gibt es natürlich Systeme, die automatisch oben rein bewässern und so weiter, bis die Wurzeln lang genug sind, dass sie in Kontakt mit Wasser stehen. Aber erstaunlicherweise, wenn die Wurzeln in den Container reinwachsen und sind vielleicht ein paar Zentimeter groß und der Luftstein unten im Container arbeitet und nur der Wasserdampf die Wurzeln berührt, das reicht schon für die Pflanze zum Überleben. Also bei mir war es manchmal so, dass ein kleiner Seedling gar keinen Kontakt mit dem Wasser hatte, aber der war okay. Also der ist gewachsen, ganz normal. Mhm. Und weil die Wurzeln ja immer dem Wasser nachgehen, geht es relativ schnell, dass die nach unten wachsen und Kontakt mit dem Wasser suchen. Also am Anfang muss man im Container natürlich im Wasserlevel recht hoch halten, dass man halt Kontakt hat von den Wurzeln zum Wasser. Aber ab da wird es dann einfacher, sage ich mal. Also der Anfang ist vielleicht das schwierigste Teil.
Dass man halt die Wurzeln ins Wasser bekommt, mehr oder weniger.
Ja, genau.
Okay, also können wir uns das vorstellen, oben im Deckel von diesem Eimer, reden wir jetzt mal,
ja,
ist ein Ausschnitt, wo dieser Netztopf drinsteht mit den Tonkügelchen. Da kommt dann meine Steinwolle mit dem Seedling rein.
Ja.
Und unten drunter ist meine Wassernährstofflösung. Habe ich da schon Nährstoffe drin, oder?
Ja, von Anfang an, ja, aber ganz wenig. Also am Anfang sind die Mengen recht gering, also recht wenig Dünger, weil die kleinen Pflanzen, wenn die noch jung sind, die vertragen nicht so viel Dünger. Und die Sache ist ja auch, dass man in Hydroponics eigentlich immer, salt-based, also chemischen Dünger verwendet, weil Bio in Hydroponics geht nicht so wirklich.
Ja, weil der organische Dünger ja auch eigentlich nicht von der Pflanze, sondern nur von der Erde aufgenommen wird.
Das funktioniert teilweise. Ich habe das probiert mit Biobiz zum Beispiel.
Ja.
Das geht zu einem gewissen Punkt, aber das Problem ist, dass der Biodünger, der füttert natürlich auch die ganzen Krankheiten in den Wurzeln, die im Wasser entstehen können.
Okay.
Und deswegen, der chemische Dünger ist deutlich reiner und hat weniger biologisches Material, und deswegen hat man längere Zeiten, bis man den Container, sage ich mal, das Wasser wechseln muss oder reinigen muss und so weiter.
Okay, jetzt hast du schon gerade gesagt, den Container Wasser wechseln. Wie oft muss ich denn das machen?
Also das kommt immer drauf an, je nachdem, in welchem Stadium die Pflanze ist, sage ich mal. Das kann immer unterschiedlich sein. Also das hängt eigentlich insgesamt von der Größe von der Pflanze ab.
Ja.
In Erde ist das Ganze einfach, weil in Erde habe ich immer den Puffer. Dann hat man oben vielleicht trocknet die Erde aus, unten hat man noch Feuchtigkeit drin. Der Container im Hydroponics, der hängt von der Pflanzengröße ab. Am Anfang denkt man, das geht nie weg. Wenn die Pflanze klein ist und man hat 25 Liter Container zum Beispiel, dann steht das ewig und dann denkt man, ja gut, das muss ich wieder wechseln. Aber ich würde mal so grob sagen, alle 5 Tage auf jeden Fall mindestens.
Mhm. Okay.
Und dann später in der Blütephase wird es natürlich weniger, weil nach 5 Tagen ist das Ding leer. Also da muss man viel früher dabei sein.
Okay, geht es bei diesem Wasserwechsel nur darum, dass die Pflanze eben Nachschubmunition bekommt, auf gut Deutsch, oder wird da irgendwas schlecht mit der Zeit?
Nee, beim Wasserwechsel geht es darum, die ganzen Partikel, die sich im Wasser sammeln, von den Wurzeln und so weiter rauszufiltern, weil die ganzen Sachen verursachen Wurzelkrankheiten und so weiter. Wenn man biologisches Material in dem Wasser drin hat, ist ein Problem.
Mhm.
Und deswegen zum Beispiel jetzt auch auf professioneller Ebene im Hydroponics-Bereich, die haben ja Filtersysteme und so weiter, da wechselt sich das Wasser ja die ganze Zeit und wird gefiltert aus dem Grund, wenn sich zu viel Pflanzenmaterial, weil von den Wurzeln da bröckelt was ab und hier und da, und es fängt Gammeln an. Und deswegen muss man eigentlich alle 5 Tage schon wechseln. Manchmal besser früher, je nach Setup, sage ich mal.
Okay, gut. Zum mineralischen Dünger nochmal zurück. Du hast gesagt, da nimmt man am besten, jetzt kenne ich mineralischen Dünger in Pulverform oder auch flüssig. Was würdest du denn da empfehlen?
Da gibt es verschiedene Optionen, aber in Hydroponics sind es meistens flüssige.
Mhm.
Es kommt darauf an, um was geht. Also das Einfachste, wenn jemand sagt, ich will mal Hydroponics versuchen, such dir irgendeinen Düngerhersteller aus, der Hydroponics-Produkte hat oder eine Linie hat für Hydroponics, und einfach genau dem folgen, was die sagen, weil im Endeffekt sind die alle recht ähnlich.
Mhm.
Also da gibt es jetzt keine so großen Unterschiede. Die haben immer meistens einen A- und B-Teil, also zweiteiliger Dünger. Und die zwei Nährstoffe, die mixt man dann ein, also erst den A, dann den B. Und dann später in der Blütephase gibt es vielleicht noch irgendwelche Add-ons und so weiter, also Extras, die man dazu gibt. Aber im Endeffekt ist ein ganz simples Setup. Man kann in Hydroponics halt nicht so viel mit den MPK-Werten spielen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man am Anfang mehr N gibt und dann am Ende mehr K und P. Das muss alles auf einer Schiene laufen. Das muss ein ausgeglichener Dünger sein.
Also du redest hier jetzt gerade von Stickstoff, Kalium. Ja.
Ja. Ja, wir haben uns gerade beide angeguckt, wie so wie Bahnhof, ja, aber dann
nur ja, auch nochmal. Ja, nur auch nochmal zum Verständnis für die Hörer, die jetzt hier gerade zuhören. Gut, jetzt noch eine Frage zu deiner Purple Queen, weil die ist ja schon monströs geworden in deinem Hydroponik-System. Ja. Was genau würdest du sagen, was war denn dein Geheimnis? Wie hast du es hinbekommen, dass dieses Teil so eskaliert ist?
Ich glaube, die gute Sache ist mit den Autoflow. Und das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe durchs Hydroponics anbauen. Ich habe ja nicht so viele Pflanzen in Hydroponics gezogen, aber einige. Und man sieht einen deutlichen Unterschied zwischen der Wurzelentwicklung, zwischen Photoperiods und Autoflow.
Mhm.
Also man sieht deutlich, dass Photoperiods, egal welche Genetik, deutlich dickere, deutlich stärkere Wurzeln haben und dass die Autoflower immer recht feine Wurzeln haben, dünner. Und das erklärt natürlich auch den Unterschied im Wachstum und auch in der vegetativen Phase und so weiter. Und das wusste ich bis zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich das auch nie irgendwo gelesen habe. Aber wenn man es dann selber sieht im Wasser, weil da kann man es klar sehen, wie die Wurzeln aussehen. Und die Photoperiod, die haben immer dickere Wurzeln und die machen dann so ein, in Englisch, ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, in Englisch heißt es Main Tap, also eine so eine Hauptwurzel in der Mitte runter.
Ja.
Und die sind deutlich größer an dem Photoperiod Vergleich zu den Autoflower.
Okay.
Und ich glaube, bei den Autoflower sieht man so gute Resultate in Hydroponics, weil einfach die Wurzeln schwächer sind. Und im Wasser haben sie keinen Widerstand und können einfach wachsen und Nährstoffe aufnehmen ohne Widerstand, ohne Stress. Was ja bei den Autoflower oft ein Problem ist, dass sie Stress haben wegen der Erde, Stress haben wegen dem. Und dann wechseln sie automatisch in Blüte, weil sie sagen, okay, passt mir nicht, jetzt Blüte. Und das sieht man im Hydroponics, dass die gern mal deutlich länger in der Wachstumsphase bleiben, also deutlich länger.
Ja, bei der Autoflower ist es ja auch so, wenn du dir hier irgendwas verkackst, ja, dann geht auch jeder Tag, der da verloren geht, ist ja bei einer Autoflower immens. Ja, weißt du, hier,
ja, weil die so eine kurze Lebensdauer
haben. Ja, genau. Gut, aber du hast jetzt nichts Besonderes gemacht bei deiner Purple Queen irgendwie, wo du sagst, ja, das war der kleine Klecks, der diese Pflanze so hat eskalieren lassen.
Ich glaube, meiner Meinung nach, was der Pflanze am meisten geholfen hat, war, dass ich habe von Green Eden Plant Therapy den Mycorrhizal verwendet.
Ja.
Und praktisch Bakterien, Kulturen, die die Wurzeln sauber halten, die mischt man auch mit ins Wasser, genau wie ein Dünger und so weiter. Und ich hatte davor das Great White, was die meisten verwenden für Hydroponics, ein amerikanischer Hersteller, sauteuer und funktioniert gut, aber war mir dann irgendwie vom Resultat her nicht so beeindruckend. Also wenn ich das vergleiche mit Green Eden, war deutlich besser.
Okay.
Und ohne, also ich habe ein Hydroponics versucht ohne Mycorrhizal und ohne Mycorrhizal keine Chance. Also die Wurzeln, die werden immer krank von irgendwas oder dies und dem. Und natürlich ist die Temperatur vom Container auch extrem wichtig, also Wassertemperatur.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, zum Beispiel Hydroponics in einem Indoor-Zelt mit HPS oder sowas, keine Chance, weil die Temperaturen zu hoch sind. Mit LED kein Problem.
Okay, wenn du sagst, die Temperaturen sind so wichtig, was genau ist daran wichtig? Also muss die relativ wahrscheinlich, klar, muss sie kühl bleiben, die Flüssigkeit da drin? Und von welcher Temperatur reden wir da in etwa?
In also Wassertemperatur so 17 bis 20, sowas in dem Dreh. Kann auch mal höher sein. Also ich hatte Wassertemperaturen über 20 und war nicht so großes Problem. Aber ich denke, das war halt wirklich wegen dem Mycorrhizal, weil der die Wurzeln unglaublich gesund hält und sauber hält. Also sie sehen ganz anders aus. Sie sind einfach komplett weiß. Und wenn die Temperatur zu hoch geht, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen 25-Liter-Eimer in einem Zelt habe und das Zelt hat wegen mir 28 Grad, dann wird es schwierig, den Container unter 20 Grad zu halten. Mhm. Und das Problem mit der Ausstrahlung von der Wärme von HPS-Lampen ist halt genau das,
Ja.
dass sie halt Hitze produzieren. Und die Hitze, die wird halt so gern von dem Container aufgenommen. Und da läuft man dann langfristig in Probleme mit Wurzelkrankheiten und so weiter. Also Containertemperatur, sage ich mal, 17 bis 20 Grad, perfekt. Und da hat man keinen Stress. Deswegen für Hydroponics LED Riesenvorteil.
Okay. Gut, dann noch eine Frage, ja, wie stell ich das am besten her, ja, weil ich denke mal, ein schwarzer Topf wäre dann suboptimal, oder?
Lustigerweise, die meisten Kids sind schwarze Töpfe.
Ja, das habe ich nämlich online auch schon gesehen, deswegen frage ich nämlich,
Ja,
ja.
aber mit reflektierender Folie und so weiter kein Stress, weil dann hat man ja keinen Einfluss auf die Temperatur im Endeffekt. Also ich habe immer die oben, den Deckel habe ich beklebt mit Silberfolie als Tape praktisch, also als Klebeband oben. Und den Container selber mit dem gleichen Material, aus dem die Grow Tents sind. Also einfach reflektierendes Material und dann nimmt es deutlich weniger Hitze auf. Und eine Sache, die man natürlich machen kann, die ich auch gemacht habe, ich habe meine, weil mein Grow Room war klimatisiert und ich habe die Luftpumpe aus dem Zelt rausgenommen.
Ah, dass sie
Also
keine
da,
Wärme
ja,
produziert.
dass die kühlere Luft wenigstens ansaugt
Ja.
und das hilft natürlich enorm.
Ja, okay, cool. Ja, das sind schon mal gute Tipps. Da könnte ich rein theoretisch auch einfach Alufolie nehmen, um das Ding einzuwickeln, oder?
Ja, klar, das ist genau das Gleiche.
Okay. Ja, weil ich habe vor, meinen nächsten Grow in Hydroponik zu starten, einfach im Namen der Wissenschaft.
Science!
Science! Ja, also das ist mein nächstes großes Ziel. Ich werde auch eine Photoperiod hochziehen im Hydrogrow. Ich habe das Ganze mit dir schon off-air schon besprochen. Ja,
Ja.
du hast mir dazu geraten, eine Photoperiod zu nehmen, einfach weil es kontrollierbarer bleibt vom Grown selber. Denn wir erinnern uns, ja, Photoperiod kann ich selber entscheiden, wann ich sie in die Blüte schicke. Und somit halt,
Ja,
ja, ein bisschen besser kontrollieren.
ich glaube, es macht es einfacher. Und ich meine, am Anfang, wenn man experimentiert, also ich hatte nie eine wirklich schlechte Autoflower in Hydroponics, aber in Hydro ist halt die Sache, dass wenn sie dann zu früh blüht und man den ganzen Aufwand betreibt mit dem pH-Messen und so weiter, dann ist man so, boah, echt, die hätte ja auch ein bisschen größer
Ja,
werden können.
Potenzial verschenkt einfach.
Ja, genau. Und mit Photoperiod, da kannst du natürlich spielen, so viel du willst. Du kannst trainieren, so viel du willst. Zum Beispiel die FFT10 von FastBuds, die ich hatte in Hydroponics, das war ja eigentlich wochenlang nur Training zum Spaß, um dann die 8 Hauptbranches hochzuziehen. Die 8 Stämme separat und komplett sauber und alles, das war halt einfach nur ein Projekt zum Spaß. Aber wenn man die Freiheit hat, sich auszusuchen, wann sie blüht, ist deutlich einfacher.
Ja, bringt einfach ein bisschen mehr Kontrolle.
Ja.
Und übrigens, alle Grows, über die wir hier reden, ob es die Purple Queen ist, die FFT10 oder wie auch immer, könnt ihr bei PodPodRace auf dem Instagram-Profil oder auch in die Crow Diaries nachschauen. Da hat er alles bebildert, dokumentiert.
Guckt einfach mal rein.
Genau, einfach mal vorbeischauen.
Für die älteren Grows, die sind, glaube ich, nur noch auf Grow Diaries.
Okay.
Auf meinem Instagram ist jetzt nur noch Royal Queen Seeds. Das ist alles weg, alles andere.
Okay, alles klar. Aber dann gerne mal bei Grow Diaries vorbeischauen.
Ja.
Ja, aber Sebastian, jetzt mal eine Frage. Du hast jetzt gemeint, hier Wasser in den Eimer, Nährstofflösung, pH, EC-Wert. Also wie kann ich denn, also was ist denn so eine Nährstofflösung? Wie werden da Nährstoffe zugeführt? Gibt es da einen anderen Chart als bei der Erde zum Beispiel? Und wenn ich jetzt auf pH-Wert achten soll, wie kann ich denn den einstellen, also wie kann ich den denn erhöhen oder niedriger setzen,
Regulieren.
regulieren einfach auf den Wert, den wir brauchen. Und was ist der Wert, den wir brauchen?
Das Einfachste ist einfach mal das Leitungswasser zu messen. Natürlich kann man mit Leitungswasser anfangen, aber Reverse Osmosis, also gefiltertes Wasser, ist natürlich viel besser, weil es keine Partikel hat. Und dann kann man praktisch bei Null anfangen. Eine Empfehlung. Leitungswasser funktioniert wunderbar, kein Problem.
Was ist Reverse Osmosis?
Das ist ein Filter, der einfach die Partikel aus dem Wasser filtert, sei es Chlorin und so weiter, was halt im Leitungswasser so zu finden ist. Und die ganzen Sachen, die haben Partikel. Und die Partikel, die fügen natürlich im Wasser hinzu und dann nachher hat man mehr Partikel im Wasser, als man eigentlich haben will. Aber ich sag mal so, für einen Anfänger, der Hydroponics macht, ist völlig egal. Also mit Leitungswasser funktioniert. Dann erstmal den Container mit Leitungswasser füllen. Das Ziel bei Hydroponics, so mehr oder weniger, ist pH 5,8, also deutlich niedriger als in Erde, wo wir bei 6,5 sind oder sowas. 5,8 pH und in der vegetativen Phase so ein EC von 0,8 bis 1,2. Und ich glaube, ihr habt das schon erwähnt mit dem Messgerät für EC und PPM und so weiter, dass man die Partikel im Wasser messen kann. Und wie ich es gemacht habe, ist, ich habe erstmal den Container mit Wasser gefüllt, 25 Liter, habe dann gemessen, was ich habe, habe dann meinen Dünger A und Dünger B, das sind ja immer zweiteilige Dünger, Teil A, Teil B, hinzugefügt und habe dann nochmal gemessen, was ist mein pH. Und natürlich auch, wie viel EC habe ich. Also die ganze Sache mit dem DWC-Grow ist natürlich, man muss der Tabelle folgen, die der Düngerhersteller einem mitliefert, oder die meisten haben es ja online. Einfach eine Tabelle, die dir dann sagt, okay, vegetative Phase, zum Beispiel EC 0,8 bis 1,2. In Blüte geht man natürlich höher, dann kann man 1,2 bis 1,6 gehen und dann Ende der Blüte kann man nochmal pushen bis über 2. Aber mit dem Hydroponics, das wird dir vorgegeben vom Düngerhersteller. Und wenn man das mal als Leitfaden nimmt, dann funktioniert es eigentlich gut. Und dann kann man natürlich noch ein bisschen spielen, sage ich mal. Dann kann man EC noch ein bisschen erhöhen, wenn man denkt, okay, die Pflanze braucht ein bisschen mehr oder weniger, aber das kommt dann mit der Erfahrung. Am einfachsten ist die in Englisch als Feeding Chart, also die Tabelle für den Dünger zu nehmen. Und einfach, da ist Woche für Woche aufgeschrieben, wie viel EC, in welcher Wachstumsphase, und dem einfach zu folgen. Das Wichtige ist, man, sagen wir zum Beispiel 25 Liter Eimer Wasser rein und dann die Luftpumpe anschalten, dass das Wasser natürlich gemischt wird, und dann den Dünger hinzufügen, dann EC messen und dann pH messen. Und wenn der pH-Wert zum Beispiel zu hoch ist, was wahrscheinlich meistens der Fall sein wird, gibt es Produkte, um pH-Wert zu senken, pH- zum Beispiel oder pH+, oder wie auch immer die Leute das nennen, pH up, pH down, jeder Hersteller hat da seinen Namen. Und es geht eigentlich nur darum, dass man den pH-Wert so um die 5,8 hat, circa. Weil wenn der pH-Wert zu hoch wird, dann hat die Pflanze Nährstoffmangel, weil bei hohem pH kannst du verschiedene Mikronährstoffe nicht aufnehmen. Und wenn er zu niedrig wird, auch ein Problem für die Pflanze. Genau das gleiche Problem. Dann fehlen andere Mikronährstoffe. Also
das Gleichgewicht
einmal. Ja, genau. Die Balance halten. Und das ist eigentlich die Hauptarbeit beim Hydroponics. pH-Wert 2 bis 3 Mal am Tag messen. Wenn er hoch geht, pH- hinzugeben, dass er ein bisschen runter geht, und immer langsam machen, weil das dauert eine Weile, bis es sich misst. Und wenn er runtergeht, ein pH plus dazugeben und einfach versuchen, so um die 5,8 zu bleiben, dass die Pflanze Nährstoffe aufnehmen kann. Und zum Beispiel, wenn der Wasserstand, da reden wir jetzt schon, wenn die Pflanze ein bisschen größer wird und so weiter, wenn der Wasserstand runtergeht und der EC, den man misst, geht hoch, dann heißt es, die Pflanze hat zu viel Dünger. Und wenn der Wasserstand runtergeht, der EC bleibt gleich, dann ist eigentlich perfekt, weil dann weiß man, die Pflanze nimmt Wasser auf und Dünger. Also man überdüngt nicht praktisch. Und wenn der Wasserstand runtergeht und der EC geht nach unten, dann heißt das, zu wenig Dünger ist. Also da muss man nachlegen. Aber für das Ganze, das hört sich jetzt kompliziert an. Aber
kaum, geht eigentlich voll.
Das hört sich wirklich kompliziert an. Aber
du bist zweimal weggenickt jetzt gerade.
Das hört sich kompliziert an, aber es gibt für das ganze Thema mit dem EC-Wert messen, um zu sehen, ob man zu viel oder zu wenig Dünger hat und wie die Pflanze den Dünger aufnimmt, gibt es 1 Million Tabellen im Internet. Und wenn man das mal visuell sieht, dann versteht man das sofort. Dass,
ja, wir werden hierzu auch Content hochladen.
Um das geht's, weil Hydroponics, ja, auf jeden Fall braucht man sehr viele visuelle Hilfen, um das zu verstehen. Aber im Endeffekt ist es einfach, wenn der Wasserstand runtergeht und der EC bleibt gleich, also EC sagt ja eigentlich nur, wie viel Partikel du im Wasser hast. Ja. Also Dünger im Endeffekt. Wenn der Wasserstand runtergeht und der EC bleibt gleich, dann heißt es, die Pflanze ist perfekt zufrieden. Die nimmt Wasser auf, die nimmt Dünger auf, nichts ändert sich.
Zu gleichen Teilen einfach.
Ja, genau. Und wenn der Wasserstand runtergeht und der EC geht nach unten, dann heißt es, die Pflanze nimmt sich einen Haufen Dünger, Wasser auch, aber mehr Dünger. Und andersrum natürlich, wenn sie Wasser nimmt und der EC geht hoch, dann heißt es, die Pflanze hat zu viel Dünger im Container und nimmt sich nur das Wasser. Mhm. Und so findet man die Balance. Aber wie gesagt, da gibt es einen Haufen Tabellen und visuelle Hilfen, um das zu verstehen. Und wenn man das mal sieht, dann weiß man genau, um was es geht. Also ganz easy. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, 2 bis 3 Mal am Tag pH kontrollieren und schauen, dass der pH immer relativ stabil bleibt. Also ich habe zum Beispiel ein Grow gehabt, das war auch eine Autoflower und das war mit dem Produkt von, ich glaube, das ist Advanced Nutrients, die haben pH Perfect und das ist eine Formel, die man dazu gibt und die versucht, den pH zu halten, mehr oder weniger stabil, funktioniert einigermaßen, sage ich mal. Da muss man nur immer nachmessen und regulieren.
Okay. Du warst jetzt gerade so im Redefluss. Relativ am Anfang hast du gesagt, es gibt Dünger A und es gibt Dünger B. Gibt es da irgendwie was Größeres dazu zu sagen? Oder? Also
es ist ein zweiteiliger Dünger. Ich glaube, der A-Teil hängt auch vom Hersteller ab, immer unterschiedlich. Hat den und den Anteil an Nährstoffen, zum Beispiel N, und dann der B hat PK, aber in Hydroponics ist es alles recht gleichmäßig. Also es ist nicht spezifisch, dass man jetzt mehr Blütedünger hat als Wachstumsdünger. Die versuchen da eine Balance zu finden, dass für die Pflanze im ganzen Wachstum okay ist.
Okay.
Wenn man ändert den Dünger nicht. Das ist nicht so, wie wenn man jetzt in Erde anbaut und zum Beispiel am Anfang einen Dünger mit viel N dazu gibt, also für ein Wachstum, und dann später in der Blüte dann pK hochschiebt zum Beispiel. Also bleibt immer gleich das Verhältnis.
Nur die Menge.
Ja, genau, nur die Menge geht hoch Richtung Blüte, aber der Dünger, das Verhältnis oder die Balance vom Dünger bleibt immer gleich.
Okay.
Gut, apropos, ja, du hattest gerade eben erwähnt, die Pflanze nimmt sich später. Hier wäre vielleicht auch nochmal kurz zu erwähnen, klar, wenn die größer wird und in Blüte geht, dann wird natürlich auch der Wasserstand schneller sinken, weil sie eben mehr Wasser- und Nährstofflösung braucht.
Sehr schnell. Und vor allem, wenn die Pflanze zufrieden ist, dann geht das so unglaublich schnell, dass man erstmal versteht, wie viel Wasser eine Pflanze aufnehmen kann. Also teilweise war das schockierend. Mhm. Mit den Autoflower, dass dann 25 Liter in einem Tag so mehr oder weniger weg sind, glaubt man erstmal gar nicht, dass es da alles reingeht. Aber ja, mit den Autoflower, wenn die in großen Wurzelballen haben, dann kann das sein, dass die in anderthalb Tagen trinkt die 25 Liter weg. Mhm. Und da ändert sich dann auch die, sag ich mal, die Aufmerksamkeit, weil da muss man dann auf Zack sein mit der Pflanze und immer Wasserstand kontrollieren und so weiter. Aber das hört sich nach viel mehr Arbeit an, als eigentlich ist, weil wenn man das System mal verstanden hat, und weiß, dass man einen pH-Wert gleichmäßig hält, düngermäßig kontrolliert, und da kriegt man dann so eine Routine rein, dann wird es recht einfach eigentlich.
Ja, ich freue mich da jetzt auch schon drauf, schon allein, weil du jetzt erzählt hast, was man alles sieht an der Pflanze, was in der Erde eigentlich mehr oder weniger begraben ist an Informationen. Ja. Ja. Also ich freue mich da richtig drauf, meinen ersten DWC-Grow durchzuführen.
Bin ich auch gespannt, werde ich mal öfters bei dir vorbeigucken.
Ja.
Vor allem die Entwicklung von Wurzeln ist unglaublich, wie schnell das geht. Von drei kleinen Wurzeln nachher zum riesen Ball, der dann, also mit dem Photoperiod, kriegt man schon Wurzeln hin, die 25 Liter Eimer voll machen, also im Endeffekt. Mhm. Und somit passt auch weniger Wasser rein natürlich und geht schneller.
Mhm. Ja, ich habe da vorsorglich, danke, habe ich mir direkt meinen 35 Liter Eimer geholt.
Ja, dann wird's ein Biest.
Weil, warum nicht? Ja. Und da werde ich mich dann einfach mal rantaschen. Noch irgendwas, was du sagst, ganz wichtig zum DWC Hydro Grow, was man auf jeden Fall beachten sollte?
Eigentlich nur Containertemperatur sauber halten. Man kann am Anfang in der vegetativen Phase Nährstoffe nachschütten, sage ich mal, aber das ist immer so schwierig, also immer vorsichtig sein.
Ja.
Lieber mit Wasser vormischen, in vielleicht einem 10-Liter-Eimer vormischen, alle Parameter checken, dass pH passt und EC passt und dann kann man natürlich nachfüllen. Am Anfang geht es noch gut. Mhm. Aber dann, später muss man schon schauen, dass man eigentlich regelmäßig sauber macht, und weil so viele kleine Wurzeln und Materialien im Wasser sind. Also bei mir war es dann in der Blüte alle 3 Tage Container sauber machen, wechseln, alles komplett neu. Aber dann braucht man auch nicht mehr viel Zeit. Die letzten Wochen gehen schnell.
Zu dem Thema hast du mir auch gesagt, dass es sich auf jeden Fall anbietet, wenn ich noch einen Ersatzcontainer habe, wo ich die Pflanze dann zwischenparken kann, während ich den eigentlichen Container sauber
mache. Ja, genau. Weil man kann die Deckel abnehmen. Die Deckel mit dem Netztopf kann man abnehmen, aber umso größer die Pflanze wird, umso schwieriger wird es. Und deswegen würde ich auch empfehlen, irgendwas zu bauen aus kleinen Stöcken oder weiß der Geier was, um die Pflanze zu halten. Mhm. Weil wenn man den Deckel runternimmt und mit dem riesen Wurzelballen und die Pflanze obendrauf, das zu balancieren, ist immer so eine Sache, also schwierig. Aber natürlich besser. Du kannst natürlich den neuen Container, der einfachste, einen neuen Container vorbereiten mit 25 oder in deinem Fall 35 Liter Nährstoffmischung und dann die Pflanze rausnehmen aus dem einen Container, einen anderen rein, und dann bist du fertig, weißt du? Und dann kannst du einen anderen sauber machen und vorbereiten fürs nächste Mal.
Ja, noch simpler, ja, logisch.
Ja.
Nee, cool. Ich sage, freue ich mich mega drauf.
Ja. Spannend, wie das wird.
Ja, und die zu trainieren, und ja, freue ich mich drauf.
Hoffentlich gut.
Ja, es wird. Ich gebe mir Mühe. Ja? Wie immer stecke ich Liebe rein.
All eyes on you. Kein Stress.
Gut, sonst noch irgendwas zu ergänzen zum Thema DWC Hydro?
Online nachlesen. Wie gesagt, die ganzen Charts und die ganzen visuellen Hilfen helfen unglaublich, da mal irgendwie Fuß zu fassen im DWC. Und da gibt es die ganzen Charts mit wann man was füttert und dies und das und wie viel Dünger und weiß der Geier. Mal reinschauen und dann einfach probieren. Das ist ein Experiment. Würde ich vielleicht jetzt als neuer Grower, nicht als Hauptgrower machen, vielleicht an der Seite irgendwo, keine Ahnung, 2, 3 Pflanzen in Erde, eine in Hydro, und einfach mal zum Experimentieren. Und wenn man es dann raus hat, dann kriegt man natürlich mehr Interesse, weil man einen Unterschied sieht zwischen Erde und Hydro.
Ja.
Also ich mache jetzt erstmal mein Grow in Erde fertig und
deutlich einfacher.
Ja, deswegen haben wir das auch geraten in vorhergehender Folge, dass wir als Anfänger, also für Anfänger immer raten, startet erstmal in Erde. Ja,
ja, vergibt die meisten Fehler deswegen am besten, denke ich.
Direkt DWC, Mainlining. Genau, alles komplett überfordert ist.
Gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir zu dem Thema mal den Deckel drauf.
Das Sack zu?
Nein, den Sack zu machen wir heute noch nicht ganz.
Den Deckel drauf. Okay.
Den Deckel drauf machen wir jetzt erstmal, wenn wir schon beim DWC sind. Ja, und schwenken mal über zum Thema.
Wohin schwenken wir?
Zum Thema, jetzt kam eine Frage rein über Insta.
Ja.
Thema F1 Seeds, F1 Hybriden. Ja, da kam eine Frage rein, was genau das denn ist. Jetzt du als Mitarbeiter von Royal Queen Seeds kannst uns dazu bestimmt eine Menge erzählen.
Hoffentlich.
F1 gab es für Gemüsesorten schon seit, ich weiß nicht wann, seit ewig. Das war einfach eine Art und Weise, also fangen wir mal von vorne an. Heirloom, so nennt man das, Heirloom-Sorten sind Sorten, die natürlich sind. Die wurden nicht gekreuzt, die sind natürliche Pflanzen, findet man heutzutage selten. Muss man online danach suchen. Ich fange jetzt mal zum Beispiel bei Tomaten an. Ja, wenn ich jetzt eine Heirloom-Tomate habe, eine Urgenetik, nicht manipuliert, und ich ziehe die Pflanze hoch und ich nehme Samen von der Tomate und ziehe eine andere Pflanze von dem Samen, da habe ich die gleiche Tomate. Nicht genetisch gleich, weil es ja kein Klon ist, aber mit den gleichen Eigenschaften. Und in der Gemüseindustrie wurden die F1 eingeführt, praktisch so als sage ich mal, Copyright. Ja. Die sind stabiler, also die produzieren mehr, aber wenn ich jetzt einen Samen nehme von einer F1-Pflanze, dann kriege ich nicht die gleiche Genetik und die gleiche Stabilität. Was verursacht es? Ganz einfach, dass man immer Samen kaufen muss. Also in der Industrie war es eine Marketing-Sache, weil natürlich kann man mehr Geld machen mit Samen. Ansonsten, wenn ich mir jetzt einen Tomatensamen kaufe und ziehe eine Tomate, da habe ich danach, weiß ich nicht, 40 Samen drin. Und dann ziehe ich mir 40, dann muss ich ja nie wieder Samen kaufen, dann macht ja keiner Geld.
Na, logisch.
Und im Endeffekt, der Vorteil natürlich von F1-Hybriden ist, dass sie genetisch stabil sind, stabiler. Und jetzt kommen wir zum Cannabis, weil eigentlich ist ja genau das Gleiche, ist ja auch nur eine Pflanze. Aber in der Cannabis-Industrie waren die F1 noch nicht so vertreten. Also es war nicht, es scheint, als wäre niemand bereit dazu gewesen, den Prozess durchzuziehen, weil es eben Jahre dauert, um eine F1 herzustellen, also eine F1-Genetik. Aber jetzt, da der Markt immer wächst und immer mehr Länder dazukommen und legalisieren und dies und das, fängt es an, Sinn zu machen. Und Royal Queen Seeds hat zum Beispiel F1 Autoflower. Was ist jetzt der Unterschied zwischen einer F1 Autoflower und einer normalen Autoflower? Jetzt sagen wir mal ein gutes Beispiel. Ich nehme eine Northern Lights Auto von Royal Queen Seeds, also eine normale Auto, und ich habe 5 Samen und ich ziehe 5 Pflanzen, habe ich auch gemacht, um zu vergleichen. Dann haben die immer ein bisschen Variation. Die eine ist vielleicht ein bisschen buschiger, die andere wächst ein bisschen höher, die eine macht die Blüten so, die andere so. Selbst mit der genetischen Stabilität, die man hat, gibt es immer Unterschiede in der Genetik. Also die variieren schon nicht stark, weil Royal Queen Seeds hat sehr gute Genetik, aber die variieren natürlich ein bisschen hier und da.
Ja,
Und
die
bei
sind da die unterschiedlichen Phänotypen.
Ja, genau. Und bei
Ja.
den F1 wird das versucht zu vermeiden, indem man zum Beispiel eine Sorte nimmt, die besten aussucht und der Auswahlprozess dauert einfach so lang, um das geht. Deswegen ist es so schwierig, F1 herzustellen, weil es Jahre dauert, um eine Sorte herzustellen. Dann nimm mal eine Sorte, sagen wir zum Beispiel Diesel. Ich sage jetzt irgendwas, ist ja auch egal. Und dann zieht man da die besten Eigenschaften raus und dann werden die praktisch miteinander gekreuzt, obwohl es die gleiche Genetik ist. Also Inbreeding nennt man das.
Inzest würde man bei Menschen
Ja,
sagen, ja.
Inzest. Ja. Und dann wird es gemacht, um die zu stabilisieren. Und dann macht man das gleiche mit einer anderen Sorte. Zum Beispiel Skunk. Weiß ja egal was. Macht keinen Sinn, Diesel mit Skunk zu kreuzen, aber egal. Macht man genau das Gleiche, sucht die besten raus und dann Inbreeding, Inbreeding. Und dann hat man die stabile Genetik von beiden Seiten und dann werden die beiden gekreuzt. Und da hat man ein F1. Da gibt es auch unglaublich schöne Tabellen, wo man das richtig schön Step für Step sehen kann.
So Stammbäume.
Ja, und das Gute daran ist, für die Leute, die Samen verkaufen, dass keiner die Genetik klauen kann. Weil wenn ich jetzt einen F1-Samen nehme, und ich ziehe die Pflanze und mache Samen mit der Pflanze, dann springe ich 4 oder 5 Generationen zurück. Also dann bin ich wieder praktisch 4 oder 5 Jahre zurück und ich kann nicht die gleiche genetische Qualität herstellen vom Samen machen, wie jetzt bei einer normalen Photoperiod zum Beispiel. Und da geht es eigentlich darum, die Hauptidee war mit den F1, dass man früher die traditionelle Art war, eine Mutterpflanze zu ziehen, Klone zu schneiden und die Klone dann ins Feld zu setzen und so zu produzieren oder in Grow Room, völlig egal. Aber beim F1 geht es darum, dass man einfach Samen kauft, die Samen reinhaut und die Pflanzen werden alle gleich. Und ich habe da auch, weil ich mit Royal Queen Seeds zusammenarbeite, klar, habe ich auch mit den Leuten geredet, die Genetik erstellt haben, die arbeiten in Israel im Labor. Und die haben dort eine Facility, wo die Samen testen und Genetik erstellen und so weiter. Und in Amerika werden die dann auf einer riesen Farm getestet. Also da lassen sie die Auto F1 wachsen. Und für eine Autoflower war das schon recht beeindruckend. Also die Autoflowers auf dem Feld, die waren tatsächlich alle gleich groß. Mehr oder weniger, klar, variieren die bei ein paar Zentimeter. Aber die waren fast alle gleich groß und die sahen eher aus wie Photoperiod, wie kleine Kompakt, auch kleine Kompakt ist relativ.
Ja.
1,60 Meter hohe Photoperiods im Endeffekt, Ende von der Blüte. Und
Stabil.
die Idee ist eben dann, eine Masse an Samen zu kaufen, ein Feld zu bestreuen, Also wie es die Oldschool-Pakistanis machen bis heutzutage, die haben einfach einen Sack voller Samen, streuen das rum und dann haut es die Pflanzen überall raus und die sind alle recht ähnlich. Und die F1-Genetik erlaubt eben, dass man gleichmäßige Pflanzen hat. Also für große Produktion oder für Leute, die zu Hause anbauen und sagen, ich will 5 Autoflower haben und die sollen alle recht gleich sein. F1 natürlich stabil und ultraschnell. Also F1 sind noch mal schneller als normale Autoflower.
Ah ja.
Was heißt schneller? Haben die also eine allgemein geringere Zeit von Keimung bis Blüte oder ist die Wetschphase geringer oder die Blütephase geringer?
Der gesamte Zeitraum ist geringer. Also weil es eben Autoflower sind, wird natürlich bei der genetischen Auswahl geschaut, dass man schnelle Sorten kriegt. Und da kann man sich ja aussuchen. Wenn man auf die Website geht von Royal Queen Seeds, gibt es ja verschiedene F1 mit verschiedenen Eigenschaften. Und da kann man sich aussuchen, will ich was Schnelles, will ich was mit CBD, will ich was nur mit THC. Also gibt es alle möglichen Sorten. Und das Gute ist halt an denen, dass die wirklich stabil sind. Also für eine Autoflower, die sind weniger anfällig, die wachsen schneller, die sind stabiler, die produzieren mehr. Also eigentlich haben die F1 in dem Sinn nur Vorteile.
Ja, also so wie ich sich das gerade anhört, also hier sind wir bei Science. Ja. Science. Wenn diese Science so weitergeht, dann haben wir irgendwann Genetiken, die wachsen innerhalb von 8 Stunden in einer Kläranlage.
Hydroponics.
Also, ja, aber richtig Hydroponics, ohne Wasserwechsel diesmal.
Gibt es dann auch irgendwelche Nachteile von einem F1? Also warum ich ein F1 vielleicht nicht nehmen sollte? Weil mittlerweile hört sich das so an, als wäre F1 überall überlegen.
In der Hinsicht, also bezüglich Autoflower, sind F1 deutlich überlegen. Die Sache ist eigentlich, der einzigste Nachteil ist, dass man lang warten muss für neue Sorten. Mhm. Weil, wie gesagt, die Züchtung von einer Autoflower F1, die dauert lang. Also ich hab mit dem Kollege auf dem Spannabis, weil das war 2023. Als die F1 rausgebracht wurden und da hatten wir ein Event auf dem Spannabis mit Vorstellungen und so weiter für die Leute von Royal Queen Seeds und Presse halt. Und da war der Kollege da, der im Labor arbeitet und die Genetik erstellt und ich habe den ausgequetscht, ich glaube 3 Stunden lang. Ich habe den alles gefragt. Weil ich dachte mir, ja. und der ist auch total cool damit. Der sagt, ja komm, nee, frag was du willst, mich stresst es gar nicht, das ist mein Job und so weiter.
Er war auch voll stolz, oder, drauf?
Ja, das sowieso, weil er halt einer der Ersten ist, die das, sage ich mal, so kommerziell jetzt anbieten. Und das ist ja seine Arbeit im Endeffekt. Und ich habe den, glaube ich, alles gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, ich kann deine Samen nicht klauen. Ne? Wenn ich die jetzt besprühe mit Kolloidal Silber, geht es nicht. Und dann hat er mir das eben erklärt, dass man, wenn man Samen macht von der F1, dass man immer 4, 5 Generationen zurückspringt. Also für die Züchter ist der Vorteil, die Genetik ist mehr oder weniger safe, sage ich mal. Das Produkt, das man anbietet, kann niemand in dem Moment kopieren. Wenn ich jetzt eine Photoperiod habe, ich kann die besprühen mit Silberwasser und mache Samen und habe im Endeffekt mehr oder weniger das Gleiche. Und das geht eben bei den F1 nicht. Also können sie ihre genetische Auswahl und ihre Arbeit schützen. Das ist die eine
Position. Sebastian, bevor du weiterredest, was heißt mit Silberwasser besprühen?
Da kann man das heißt Colloidal Silber. Das ist Silberwasser, wenn man eine Pflanze in Blüte besprüht, dann wird sie Hämorrhoid, also wird praktisch halb männlich und bestäubt sich selber, macht Samen. Das ist eigentlich das, sage ich mal, so eine relativ Standard Methode, um Samen herzustellen.
Okay.
Und die Samen, die Pflanze dann macht, sind eigentlich mehr oder weniger die gleiche Genetik. Mhm. Und bei den F1 geht es nicht, weil du springst genetisch 4, 5 Jahre zurück. Und deswegen kann dir keiner, wenn du jetzt ein Produkt erstellt hast, keiner kann es dir klauen. Weil in der Cannabis-Industrie mit der Genetik war es ja immer so, dass jemand eine unglaubliche Sorte rausbringt. Ich glaube, ein Beispiel wäre zum Beispiel Slurricane. Wenn das jemand kennt, wahrscheinlich nicht, aber wer mal googelt oder auf Instagram guckt, von Inhouse Genetics, das war eine Sorte, die unglaublich viele Trichome hatte. Also die Blüten sind einfach nur weiß, komplett weiß. Die produziert Trichome wie verrückt und da hat es vielleicht ein Jahr gedauert und haben eine ähnliche Sorte alle angeboten. Okay. Weil sie einfach, die haben Samen gekauft, haben ihre eigenen Samen gemacht und das war's. Und so hat man praktisch einen eingebauten Kopierschutz. Also gut für die Leute, die viel Arbeit leisten, um so eine Genetik zu machen. Auf der anderen Seite für den Verbraucher, der solche Samen kauft, einfach alles einfacher. Die Pflanzen sind widerstandsfähiger, sind autoflower, die sind unglaublich schnell. Man kann beim Düngen mal Fehler machen. Die vergeben viel, die haben mehr Resistenz gegen Anfälle von Insekten und so weiter. Also eigentlich nur Vorteile in
Auch
dem Sinn.
was Luftfeuchtigkeit und Co. angeht, wo ja viele Indoor
Alles,
Grower mit zu
alles.
kämpfen haben hier zulande.
Alles,
Alles.
weil die genetisch generell stärker sind. Also es ist praktisch wie eine sehr schnelle Autoflower, die aber Ähnlichkeiten hat mit einer Photoperiod.
Das Beste ineinander vereint.
Ja, und deswegen wird es jetzt auch gepusht. Ich meine, Royal Queen Seeds war einer der ersten, die F1-Samen offiziell angeboten haben. Und jetzt sieht man schon, wie alle anderen hinterherziehen. Oh, wir haben F1, wir haben F1.
Ja, gut, wie immer halt auf dem offenen Markt.
Ja.
Gut, nochmal zusammenfassend. Also F1-Hybridsamen oder Pflanzen stehen dafür, dass sie eben eingebauten Copyright haben, dass sie alle relativ gleich im Phänotyp sind,
Ja.
dass sie widerstandsfähiger sind gegen jegliche Einflüsse von außen.
Krankheiten und
Ja.
äußere Einflüsse.
Genau, und dass sie eben schneller und besser wachsen.
Ja. Eigentlich, ja, wie gesagt, also die F1, die ich gezogen habe und gesehen habe, das war tatsächlich so. Weil ich hatte ja am Anfang auch meine Zweifel, als sie gesagt haben, ja, hier, probier mal F1 und die sind so stabil und diesen, das. Und dann, das war 23. Nach dem Spanabis habe ich die probiert und das ist tatsächlich, dass sie sehr, sehr ähnlich wachsen. Also klar gibt es immer minimale Unterschiede, aber war sehr gleichmäßig.
Ja, da bin ich ja echt mal gespannt, weil ich habe ja von einem gewissen Dude ein paar F1-Seeds zugesandt bekommen. Ja, da werde ich
War
mich dann.
das denn?
Wer war das denn? Ja?
Ich war's nicht.
So ein Typ aus Spanien. Ja? Da werde ich mich dann auch mal ranwagen nach meinem DWC-Projekt, eventuell auch mit meinem DWC-Projekt. Ich weiß noch nicht, ich habe viel zu tun in nächster
Alles
Zeit.
auf einmal.
Genau.
Alles.
Nee, also mega cool. Ach, gibt's noch was zu sagen zur F1? Gibt's noch was zu klären?
Sind die teurer als reguläre Samen?
Die sind teurer und es gibt weniger Sorten. Also im Vergleich zu normalen Autoflowers, wir reden jetzt nur von Autoflowers. Es gibt ja F1 auch als Photoperiod. Aber ich denke momentan, die Autoflower F1 sind interessanter, einfach wegen dem Zeitfenster, dass die nochmal vielleicht 10, 15 Tage schneller sind als eine normale Autoflower. Und ich denke gerade jetzt fürs deutsche Publikum wahrscheinlich am interessantesten, weil man darf ja nicht zu viel haben.
Nicht über 50 Gramm.
Ja,
Genau.
Alter.
Ja, wir werden uns da jetzt nicht zu
Nee,
äußern. Ja,
aber die
klar.
sind schnell und wenn man experimentieren will und mal eine Pflanze ziehen will und sehen und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, eine F1 Autoflower vergibt mehr, kann man mehr Fehler machen und man hat schneller die Resultate im Endeffekt. Also eigentlich nur Vorteile.
Man kann quasi damit auch viel besser üben, weil man einfach
Klar,
auf weniger achten muss. Also für den
genau.
Anfang sind die tipptopp dann.
Also ich denke, eine der besten Auswahl ist momentan F1 Autos für Anfänger. Weil eine normale Auto ist ja schon gut, aber da kann auch viel schief gehen. Weil die sind da anfällig und die sind da, sind die F1 sind einfach ein gutes Stück stabiler.
Okay.
Okay.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch hier auf dieses Thema den Deckel drauf.
Deckel nicht, Sack.
Nein, sag zu, machen wir nicht. Noch nicht. Denn wir kommen ja noch zu verschiedenen Fragen, die aus der Community gekommen sind. Tim, du hast sie
Genau.
vorliegen. Hau doch einfach mal raus. Löcher den Dude.
Ja, genau. Also wir haben jetzt noch ein paar Fragen aus Instagram. Die erste Frage war einfach nur der Werdegang, wie du zu allem gekommen bist. Das haben wir aber, glaube ich, in der letzten Folge
Haben wir
haben wir
geklärt.
alles.
Recht ausführlich.
Ja, mehr
Ja,
Infos
recht.
gibt's nicht.
Ja, hast recht lang
Punkt.
gelabert. Die nächste Frage. Die ist relativ unspezifisch gestellt. Da stand nur Außenbereich mit großen Töpfen, eine im Gewächshaus, eine ganz draußen. Was muss ich beachten? Da stand nicht drin, ob es eine Photoperiod ist, eine Autoflower, aber red dir einfach mal von der Seele, was du dazu zu sagen hast.
Im Gewächshaus wird wahrscheinlich in der vegetativen Phase die Pflanze schneller wachsen. weil sie mehr Luftfeuchtigkeit hat und in der vegetativen Phase wollen sie viel Luftfeuchtigkeit. Also Gewächshaus, schnellere vegetative Phase, Outdoor wird auch gut wachsen, denke ich, kein Problem. Das Einzige ist, dass man halt, vor allem in Deutschland, im Gewächshaus aufpassen muss mit der Luftfeuchtigkeit, weil wenn es in Blüte geht und die Luftfeuchtigkeit zu hoch wird, dann wird es kritisch. Also ich denke, je nach Größe von der Pflanze.
Ja. Um die scheiß Raupen muss man aufpassen.
Ja, mit Raupen sowieso. Wenn du Schmetterling siehst, dann weißt du Bescheid.
Direkt Flammenwerfer raus.
Nee, aber im Gewächshaus, denke ich mal, das kann je nach Klima gut gehen. Ich hatte ja auf dem Berg, wo ich auf dem Berg gewohnt habe, hatte ich ja Gewächshaus plus LED. Und ich hatte da mit der Luftfeuchtigkeit nie Probleme, weil die Luftfeuchtigkeit da oben generell so gering ist. Aber das ist natürlich bei 1200 Meter auf dem Berg anderes Klima.
Ja, da haben wir hier in Deutschland schon ein bisschen mehr mit zu kämpfen.
Ja, und deswegen war vielleicht eine gute Idee, also wenn man es ernst nimmt im Gewächshaus, Abluftsystem mit Filter oder jetzt ist ja sowieso egal, ist ja legal, ohne Filter einfach Abluftsystem und viel Luftzirkulation, also Ventilatoren und so weiter,
Luftaustausch einfach
im Gewächshaus. Um dem entgegenzuwirken, weil die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus ohne Ventilator, ohne alles wird schwierig für die Pflanze. Oder einfach das ist trotzdem noch riskant, aber eine Sativa-Sorte aussuchen, die aus einem Bereich kommt, wo hohe Luftfeuchtigkeit gängig ist, sag ich mal, wo die Genetik dagegen gut anarbeitet. Also eine Indica.
Tropensorte.
Ja, eine Indica im Gewächshaus, schwierig.
Okay.
Outdoor eigentlich alles easy. Einfach großen Topf wachsen lassen und gucken, was passiert. Da kann eigentlich nichts schieflaufen. Immer wieder kontrollieren, ob sie irgendwelche Insekten oder irgendwas an sich hat. Das beseitigen, wenn es sein muss, vielleicht mit ein bisschen biologischem Pestizid besprühen, aber in der Blüte natürlich nicht. Alles während dem Wachstum.
Ja, das ist auch das Projekt, das ich gerade aktuell am Laufen habe. Ja, ich habe eine Photoperiod in einem 100 Liter Stoffsapf gesetzt und habe die jetzt gerade noch im Gewächshaus, werde die dann aber mit zunehmender Größe nach draußen stellen. Gut, aber kommen wir zur nächsten Frage.
Ja, die nächste Frage ist auch sehr spezifisch. Sebastian, der User wird gern deine Schuhgröße wissen.
Fußfetischist.
Und deine Lieblingssorte.
46,5 und... Okay. Lieblingssorte habe ich keine. Alle, viele, vielleicht.
Vielleicht mal Top 5?
Boah.
Schwierig.
So schwierig, so viele gute Sorten. Was jetzt, ich weiß nicht, einer meiner Favoriten war immer Purple Kush. Das ist natürlich ein Klassiker. Aber ich denke einfach Purple Kush wegen dem Geruch. Und wegen dem Aussehen einfach. Weil die wird immer lila. Egal ob kalt oder warm oder welches Klima. Ich habe die Pflanze am Meer gezogen, als ich noch am Meer gewohnt habe, in Bergen, und die sieht immer gleich aus. Also Purple Kush gibt es auch von verschiedenen Anbietern. Eine gute Sorte.
Ich mag was Besonderes.
Ja, riecht riecht einzigartig, die Purple Kush. Die riecht, also gibt es keine andere Pflanze, die da rankommt. Klassiker vielleicht Northern Lights. Mag ich immer, recht solide, widerstandsfähig, macht schöne Blüten, was noch, das sind so viele.
Ja gut, ich meine, jetzt hast du zwei genannt. Ja.
Sativas, ich mag Sativas. Landrace sogar besser, weil die einfach interessant sind. Wenn man zurückgeht zu der ursprünglichen Genetik, die vom Planet kommt ohne Kreuzung.
Ja, die auch heiß begehrt sind.
Ja, immer.
Okay.
Dann hätte ich noch eine Frage, die ist von mir. Growst du lieber eine Autoflower oder eine Photoperiod? So ganz unabhängig. Was liegt dir mehr? Jetzt mal nicht auf die Water Cultivation zu gehen, sondern allgemein, was macht dir mehr Spaß?
Das kommt auf Setup drauf an. Also... Ja, das kommt drauf an, weil viele Leute mögen Autoflower nicht, weil die noch immer in der Vergangenheit leben, vor 20 Jahren, wo es dann hieß, eine Autoflower, die kann nichts und dies und das. Mittlerweile sind die Autoflower so gut, dass sie fast auf dem Niveau von Photopilot sind. Klar kommen die da nie hin, weil Ruderalis reingekreuzt ist und das kann man nicht rausnehmen. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt wenig Platz habe und schnell eine Pflanze will, dann würde ich sagen Autoflow. Und einfach für die Tatsache, dass ich 20 Stunden Licht geben kann und völlig egal, die geht selber in Blüte. Mhm. Auf der anderen Seite, momentan für Royal Queen Seeds habe ich hauptsächlich Photoperiod, weil es einfach kontrollierbarer ist. Ich kann entscheiden, wann sie in Blüte gehen. Stabiler, genetisch stabiler. Je nach Setup. Ich finde Outdoor zum Beispiel, Autoflower, recht interessant, weil man halt experimentieren kann. Weil die so schnell sind, ich kann in einem Sommer 2-3 Runs machen. Also mhm. gut, in Deutschland, wer ja. weiß, aber hier.
Deutschland hat schon eine Woche Zeit für das Sommer.
Und die Sache ist halt bei der Photoperiod, da treffe ich vielleicht mal, weil die so einen langen Grow-Zyklus hat, Outdoor. Wenn da mal schlechtes Wetter ist für zu lang oder so, habe ich vielleicht Probleme. Und weil Autoflower immer kompakter sind, wenn ich jetzt eine Autoflower in einem Stofftopf habe zum Beispiel, dann kann ich die bei schlechtem Wetter reinbringen. Aber jetzt eine Photoperiod, weil ich da eine große haben will und die hat einen riesen Topf, dann kann ich die auch nicht bewegen. Oder wenn ich sie direkt im Boden habe, was ich auch viele hatte, dann ist halt einfach, die muss das entweder abkönnen oder geht sie drauf. Und ja, und das, ich glaube, das ist ganz speziell abhängig davon, was das Ziel ist. Wenn ich jetzt ganz viele verschiedene Sorten probieren will und experimentieren will und sehen will, hey, wie sieht sowas aus, wie sieht eine Amnesia aus, wie sieht eine Northern Lights aus, wie sieht eine Diesel aus, dann Autoflower, weil dann kann ich einen Haufen von denen ziehen ja. und die sind schnell und dann sehe ich, was ist das Resultat und dann kann ich so nach und nach meine Favoriten finden. Mhm. Und wenn man dann langsam die Genetik, sage ich mal, versteht und weiß, was woher kommt, da kann man sich dann auf Fotos spezialisieren, weil da hat man mehr Zeit und kriegt dann auch mehr Ertrag natürlich.
Mhm. Okay. Dann haben wir jetzt echt schon sehr lange geredet in der Folge, beziehungsweise wir nicht, sondern du.
Du alte Labertasche.
Ja, du alte Labertasche. Aber könntest du uns zum Abschluss einfach noch deine drei besten Tipps und Tricks fürs Growen mitgeben? Möglichst einfach gehalten für die Anfänger.
Gute Erde. Gute Erde, leichte Erde, egal ob Foto oder Auto. Also nicht irgendwas, irgendwo ein Loch im Garten ballern und da Erde draus machen, richtiges Substrat, macht's Leben einfacher, gute Genetik auswählen, es gibt viele günstige Samen online, die man irgendwo in einem Shop kaufen kann für ein paar Cent, aber das sind einfach Massenproduktion genetisch schlecht, Genetik hilft einen Haufen und nicht überwässern. Mhm.
Den kennst du schon, gell?
Den kennst du schon. Ein paar Mal gehört.
Das ist der Standard, weil die meisten Leute, wenn sie eine Pflanze ziehen, denken sie, oh, wieder Wasser, wieder Wasser, wieder Wasser. Und
ja, ich habe das viel. Ding so eingebläut, dass der jetzt schon denkt, er hätte einen Kaktus im Zelt stehen, weil er so wenig nicht. Gießen darf.
Ich gieße wirklich gar nicht.
Ja, geht ja am Anfang nur ganz viel über die Blätter, die Wasseraufnahme, über Luftfeuchtigkeit.
Ja. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig für den Anfang. Das Überwässern ist schwierig, weil die Pflanze zeigt ja, wenn sie Wasser braucht. Die kann auch mal hängen. Auch wenn die eine junge Pflanze ist, eine kleine Pflanze, und die Blätter mal runterhängen, die überlebt. Besser so als überwässern, weil überwässern killt sie dann komplett. Mhm. Wenn die Wurzeln nicht atmen können, dann war's es.
Okay, alles gut. Klar. Jetzt sind wir hier schon eine starke Stunde am Labern.
Echt schon.
Ich lass euch jetzt einfach mal raten, was wir jetzt zumachen.
Jetzt kommt er endlich. Der Sack.
Wir machen Zug den macht. Sack zu. Ja, wir kommen jetzt so langsam zum Ende der Folge. Hier nochmal ein richtig mega fettes Dankeschön an dich, Sebastian.
War mega geil. Danke, wirklich.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Nicht nur dafür, dass du unseren Podcast hier besuchst und bereicherst, sondern auch dafür, dass auch du immer ein Ansprechpartner warst für mich, ja, wodurch ich jetzt hier auch Wissen weitergeben kann.
Ich sag mal so, ohne dich wird es den Podcast erst gar nicht geben.
Ganz genau, darum geht's. Und auch du hast nie die Geduld verloren. Ich schreibe dich jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren an und frage dich nach Grow-Tipps und so weiter. Und du warst immer mit einer Antwort da. Mega cool, fettes Dankeschön hier nochmal.
Ja, kein Problem, für das bin ich da und für dich sowieso.
Cool, gut, dann bedanken wir uns bei dir. Willst du noch irgendwas raushauen an die Community? Noch irgendwelche Grüße an den Mutti vielleicht? Oder?
Wenn ihr was bestellt bei Royal Queen Seats, benutzt den Code POD20, dann kriegt ihr 20% Rabatt und in meinem Instagram-Profil PODPORTRAITS, aber dann müsst ihr wirklich so eingeben, @PODPORTRAITS, weil ich ja Shadowban habe, da gibt es einen Link, und über den Link mit dem Code POD20 kriegt ihr 20%, dann könnt ihr eure F1 bestellen und erstmal loslegen mit dem Grown und schöne Pflanzen ziehen und dann taggt ihr mich in eurem Instagram und dann gebe ich euch sogar noch Shoutout auf meinen Stories und dies und das und dann in kürzester Zeit seid ihr riesen Cannabis-Grower und Influencer.
Das ist doch mal eine Aussage. Also schaut gern vorbei bei Sebastian auf seinem Instagram-Account, schaut auch gerne bei uns auf dem Instagram-Account canapendium_growguide vorbei für, wie immer, folgenspezifischen Content, Alter, ich krieg das irgendwann mal fehlerfrei hin, ja, den wir da immer hochladen werden, genauso wie Daily Content. Gut.
Das war's. Ich habe nichts zu sagen. Ich bin ein bisschen baff von den ganzen Infos, die ich jetzt bekommen habe. Das muss ich erstmal verarbeiten.
Jo. Wir kommen jetzt aber trotz allem, wie immer, nochmal zu einem ernsteren Thema.
Wir wollen niemanden dazu animieren, Cannabis anzubauen oder zu konsumieren, wenn das nicht sowieso eure Intention war. Haltet euch an die Regeln und Gesetze, geht einfach verantwortungsvoll mit dem ganzen Thema um und dann ist auch alles cool.
Genau. Einzuwerfen wir ja auch noch. Unser Podcast richtet sich rein an Erwachsene. Wir befürworten den Konsum von Jugendlichen absolut nicht, denn Jugendschutz steht immer noch an oberster Stelle. Gut. Damit wären wir am Ende angelangt. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hat wieder immer eine Menge Spaß gemacht.
Danke.
Und wir verabschieden uns von euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.